Darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Und mir gegenüber sitzt die wundervolle, die einzigartige, die fantastische Gabi Schweller. Guten Tag.
Hallo, Herr Schulz. Jetzt fehlen mir die Worte, jetzt hast du mich erwischt.
Ja, das war ein Überraschungsmoment.
Geht so weit wie beim letzten Mal. Super, ganz genau. Großes Kind, jetzt bin ich wach. Ja, das war, schön, dass wir wieder zusammensitzen, wir zwei Plaudertaschen.
Sehr gerne. Das war tatsächlich ein gutes Beispiel für eine Irritation, wie man sie auslösen kann und plötzlich eine Sprachlosigkeit da ist. Liebe Gabi, wir haben jetzt zwei wundervolle Folgen vor uns und vielleicht kurz einleitend gesagt, wir haben uns einen wundervollen Gast eingeladen, oder?
Definitiv. Wir haben einen sensationellen Gast und du hast es ja angeteasert, die Aufzeichnung hat stattgefunden. Wir haben mit der Frau Professor Dr. Kersting nochmal dieses sensationelle Thema Cool Out in der Pflege thematisiert und ja, ich bin immer noch hin und weg über das Ergebnis des Gesprächs. Also,
ja. Es war wunderbar, so viel ist vorweggenommen. Und wir haben uns entschieden, weil es ein sehr langes Gespräch war, haben wir uns entschieden, das in zwei Folgen zu packen. Also diese, die folgende jetzt und die nächste. Und Frau Professor Dr. Kersting ist vielleicht für einige schon ein Begriff. Jahrgang 1963, ist Krankenschwester, Lehrerin für Pflege, Erziehungswissenschaftlerin, Professorin für Pflegewissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen und ihr Forschungsschwerpunkt ist Anspruch und Wirklichkeit in der Pflege. Und du hast es ja gerade gesagt, liebe Gabi, wir hatten ja bereits eine Folge zum Thema Cool Out. Wo auch der Wunsch entstanden ist, dass wir uns mit Frau Professor Dr. Kersting einmal unterhalten. Wir haben sie angefragt, es hat ein bisschen gedauert, aber es hat geklappt und sich gelohnt, oder?
Definitiv. Und ich sage mal so, es sind zwei Folgen geworden, du hast es gesagt. Und im Rahmen des Gespräches hat sich ja herauskristallisiert, wir könnten noch mehr Folgen darüber machen, weil es A, ein sehr aktuelles Thema ist und B, ein sehr tiefgreifendes und never-ending Story-Thema, was sehr viele Andockpunkte hat. Und wir haben sehr viele Fragen gestellt und ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, bei mir ist es so, es sind noch ein paar Fragen da, aber die unseren Rahmen, unseren zeitlichen Rahmen definitiv sprengen.
Genau. Definitiv und ich würde mich da auch anschließen und ich glaube einfach, dass wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben, also natürlich wir beide sowieso nicht, wir sprechen ja jede Woche miteinander, aber ich meine jetzt Frau Professor Dr. Kersting, weil auch mir ist es so ergangen, es sind ganz, ganz viele Fragen zurückgeblieben beziehungsweise neu entstanden innerhalb des Gespräches. Ich bin wirklich sehr angetan und genau. Einmal ganz kurz, die erste Folge, also die Sie, liebe Zuhörer, jetzt gleich hören werden, wird sich so ein bisschen mit dem theoretischen Rahmen beschäftigen. Das heißt, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Wie ist Frau Professor Dr. Kersting überhaupt zu dem Thema gekommen? Wie hat sich das entwickelt? Wo kommt der Name Cool Out überhaupt her? Finde ich auch total spannend. Und ja. In der Folge, eine Woche später, also die nachfolgende Folge, wird sich dann eher mit den pragmatischen Dingen beschäftigen, nämlich mit Handlungsmöglichkeiten. Also was kann man denn jetzt eigentlich konkret tun? Was kann man daraus ableiten?
Genau. Wir freuen uns, oder ich freue mich, du freust dich, wir freuen uns, wenn wir die Zuhörenden hier dementsprechend erreichen. Und noch mehr freuen wir uns auf Feedback.
So ist es.
Unter den Shownotes.
Genau. Unter den Shownotes oder gerne an podcast@s-hoch-2.de. Wir freuen uns da immer drauf. Und jetzt wünschen wir viel Spaß.
Genau, in diesem Sinne. Viel Spaß beim Reinhören. Adieu. Liebe Frau Professor Dr. Kersting, schön, dass Sie da sind. Ich hätte zu Beginn gleich die allererste Frage. Und natürlich bedanke ich mich, dass Sie uns bei diesem Podcast begleiten und dieses spannende Thema Cool Out mit uns besprechen. Aber Meine erste Frage ist, wie ist denn Ihr Werdegang? Und ich koppel gleich eine weitere Frage dazu. Wie sind Sie auf die Thematik Cool Out gekommen?
Okay, ja, ich freue mich auch, dass ich hieran teilnehmen darf. Das möchte ich vorab sagen. Mein Werdegang. Ich habe 1984 mein Krankenpflegeexamen gemacht, habe danach einige Jahre in der Pflegepraxis gearbeitet und wollte aber total gerne Unterrichtsschwester werden, so hieß das eben damals noch. Und darauf habe ich dann auch hingearbeitet, habe viele Abteilungen, Häuser gewechselt und so weiter, um viel Erfahrung zu bekommen. Habe dann eine Weiterbildung gemacht von 89 bis 91, habe als Pflegelehrerin gearbeitet und habe dann erfahren, dass man, heute ist das viel einfacher, aber damals war das schwieriger, dass man auch ohne Abitur studieren kann, wenn man bestimmte Voraussetzungen mitbringt. Und das traf bei mir zu und dann habe ich Erziehungswissenschaft studiert in Essen, an der Universität Gesamthochschule war das damals noch Essen. Und das hat mich in eine völlig andere Welt geführt, in die Welt der Wissenschaft. Und das war wirklich faszinierend für mich. Und da habe ich dann Berührung bekommen zu einem groß angelegten qualitativen Forschungsprojekt, bei dem moralische Krisenerfahrungen in Kindheit und Jugend untersucht wurden. Das hat mit Pflege jetzt erstmal nichts zu tun. Aber ich fand das Projekt sehr, sehr interessant, habe da gerne mitgearbeitet. Und habe dann das gesamte Forschungsdesign auf moralische Krisenerfahrungen sozusagen in der Ausbildung der Krankenpflege übertragen. Und das ließ sich auch machen, also das Design zu übertragen. Also die Inhalte der Krisenerfahrungen waren natürlich andere, aber strukturell waren es immer die gleichen Krisenerfahrungen in diesem Projekt. Nämlich es ging immer um eine gesellschaftlich geforderte Norm, beispielsweise Solidarität mit dem Schwachen. Das lernen Kinder, Jugendliche im Durchgang durch pädagogische Institutionen, aber sie lernen gleichzeitig auch etwas anderes, nämlich die Gesellschaft funktioniert auch nach anderen Regeln. Also jeder ist sich selbst der Nächste. Menschen stehen zueinander im Konkurrenz- und Leistungsprinzip. Und diese beiden Seiten ergeben ja gesellschaftlich auch einen Widerspruch. Ja, auf der einen Seite das normativ Gewünschte, was eben auch Humanität in der Gesellschaft auszeichnet, und auf der anderen, also bürgerliche Werte sozusagen, und auf der anderen Seite eben die Durchdringung der gesamten Gesellschaft unter nach ökonomischen Prinzipien. Und das ließ sich auf die Pflege übertragen. Da geht es nicht um Solidarität mit dem Schwachen, sondern sozusagen um Solidarität mit dem Patienten. Und das ist dann in der Pflege, sozusagen das Label war dann Patientenorientierung. So soll die Pflege ausgerichtet sein. Gleichzeitig ist der Gesundheitsbereich, der Pflegebereich als Teil unserer Gesellschaft ja auch in diesen ökonomischen Prinzipien verwickelt. Ja? Und auch das bestimmt eben den Pflegebereich. Und das war dann das Spannungsfeld für die Auszubildenden in der Pflege, die ich eben untersucht habe. Und Punkt.
Warum? Das haben Sie jetzt schön gesagt. Und Punkt. Ich habe sie untersucht. Und Punkt. Sehr schön. Warum? Also adaptieren wir das Ganze mal von den Ursprüngen von Ihnen, wie Sie da hingekommen sind. Warum ist das... Oder war das von Ihnen von Interesse und wieso ist es heute noch größer im Interesse, dieses Phänomen Cool-Out in der Pflege, das ja, glaube, wenn ich richtig informiert bin, 1999 das erste Mal veröffentlicht wurde?
Ja, 1999 habe ich tatsächlich das erste Mal einen Aufsatz darüber geschrieben und die Studien liefen in der allgemeinen Pädagogik ab 1995 und die Pflegestudie ab 1996. Das zu dem Zeitfenster. Und ich muss allerdings noch mal etwas hinzufügen zu dem Ursprung, weil Sie hatten ja auch gesagt, cool out. Woher, dann möchte ich jetzt eben kurz erläutern, woher kommt der Begriff eigentlich? Also die Gesamtstudien, die wir damals durchgeführt haben mit den Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und so weiter, es waren ja über 200 Probanden, die wir befragt haben, zu typischen moralischen Konfliktsituationen aus deren Alltag. Und der theoretische Hintergrund dieser Studie war die kritische Theorie, und zwar die alte kritische Theorie. Das heißt also, wir haben uns sehr stark auf Adorno und Horkheimer bezogen und auf deren gesellschaftskritische Analysen, die auch den Begriff geprägt haben, bürgerliche Kälte. Also die bürgerliche Gesellschaft konstituiert sich auf der einen Seite durch Werte, abgeleitet, ich mache es mal etwas schnellschüssig, abgeleitet aus der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind ja Werte, die auch die Menschlichkeit in einer Gesellschaft, ich sage es mal so ein bisschen pathetisch, repräsentieren, ja, und dafür das auch sicherstellen sollen, ja. Und das wird in den Schriften von Adorno und Horkheimer natürlich ja sehr differenziert, abgeleitet, entfaltet und die Gesellschaft eben unter diesem Anspruch analysiert. Und gleichzeitig sind die Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft aber auch Wirtschaftssubjekte. Das wiederholt sich jetzt mit dem, was ich gerade gesagt habe, ja. Eine ökonomische Durchdringung der Gesellschaft. Genau, und deshalb haben wir immer gesagt, das sind die Kältestudien, die wir durchgeführt haben, also wegen des Begriffs bürgerliche Kälte. Und meine Betreuerin, Zweitbetreuerin meiner Dissertation, die ich dann zu der Forschung auch verfasst habe, das war die Ruth Schröck. Und ja, sie war einfach wunderbar. Und mit ihr, sie kam ja aus, oder sie lebt ja in Schottland und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen, Burnout, wie ist das Verhältnis zu bürgerlicher Kälte, zu Kälte, könnte man auch sagen, Cool-out. Und da habe ich mich dann von ihr beraten lassen und dann hat sie gesagt, ja, das könnte man machen. Also diese Begriffskombination, die könnte man machen. Ich habe leider den Strang der Burnout-Forschung letztlich nicht weiterverfolgt. Also das hätte den Rahmen der Dissertation gesprengt, das Feld sozusagen parallel zu untersuchen. Ja, also insofern ist es bei mir beim Cool-out geblieben. Vielleicht kommen ja gleich nochmal Fragen, die auch das Verhältnis zum Burnout thematisieren. Dann kann ich zumindest mal einen kleinen Hinweis geben, ja.
Wenn Sie haben das jetzt sehr anschaulich erläutert, wie es zum Begriff Cool-out kam und dass die Parallele zum Burnout vorhanden ist, könnte man jetzt überspitzt gesagt das Phänomen Cool-out auch als Schutzfunktion bezeichnen, um nicht ins Burnout zu rutschen?
Das ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Ja, das habe ich versucht zu plausibilisieren in einem Kapitel meiner Dissertation. Aber ich kann es eben tatsächlich nur plausibilisieren. Ich habe das nicht untersucht, ja. Denn Cool Out, also die Strategien und die Deutungen des Alltags, mit denen Menschen sich, also aus der Perspektive unserer Studien, kalt machen, sich schützen, ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, das sind Schutzstrategien. Damit halten Menschen dieses Spannungsfeld in ihrem Arbeitsalltag in Bezug auf die Pflege aus. Ja, sie schützen sich in ihrem Alltag jeden Tag, weil Pflegende erleben ja jeden Tag, ja, dass das, was sie machen sollen und auch machen wollen, nämlich individuelle, auf die Bedürfnisse des Patienten abgestimmte Pflege, Klammer auf, mittlerweile natürlich auch durch das neue Pflegeberufegesetz wissenschaftlich basiert und theoriefundiert und mit Reflexion und Begründungswissen und so weiter. Also ein sehr hoher Anspruch. Und gleichzeitig erleben die Pflegenden aber jeden Tag in ihrem Alltag, dass sie das so nicht umsetzen können. Und zwar nicht zufällig nicht umsetzen können, sondern systematisch. Es ist eher die Ausnahme. Und diese Deutungen, vielleicht wird das im weiteren Verlauf des Gesprächs auch nochmal stärker thematisiert, diese Deutungen befähigen die Pflegenden, ich bleibe jetzt mal bei den Pflegenden, tatsächlich dieses Spannungsfeld so auszuhalten, dass sie jeden Tag wieder arbeiten gehen. Ja. Und nicht ausbrennen, aber ich kann es nur plausibilisieren, dass es eine Schutzfunktion hat.
Was mich nochmal interessieren würde, ist, wenn wir nochmal bei diesem Ursprünglichen bleiben und als Sie sich angefangen haben, damit in der Forschung auch zu beschäftigen, wie waren die Reaktionen? Sowas finde ich immer ganz spannend. Also wenn Sie anderen Menschen davon erzählt haben, mit welchem Themengebiet Sie sich jetzt gerade beschäftigen, was waren die Reaktionen? Kam da sowas Ähnliches, weil Sie werden ja auch viel Kontakt in der Pflege auch gehabt haben, kam da so Reaktionen? Ah ja, ja, kann ich irgendwie, empfinde ich mich hinein und kann ich was mit anfangen? Also welche Reaktion haben Sie da so wahrgenommen, auch als Sie mit dem Begriff dann so um die Ecke gekommen sind?
Ja, der Begriff, der ist zwar 99 in dem Aufsatz, da war ich ja wirklich sehr ermutigt von Frau Schröck. Da habe ich das ja zum ersten Mal so benannt. Ja, mein Doktorvater Andreas Gruschka, der fand das irgendwie gar nicht so gut, warum auch immer und wie man dann so ist als Doktorand oder Doktorandin, ja. Ja, pfuh, das war jetzt irgendwie nicht der Knaller für ihn, ich sage es mal ganz salopp. Und dann habe ich diesen Begriff erstmal wegfallen lassen, ja. Und die Dissertation wurde dann unter dem aufregenden Titel Berufsbildung zwischen Anspruch und Wirklichkeit, eine Studie zur moralischen Desensibilisierung in der Pflege veröffentlicht. Und das ist ja jetzt nicht so der Titel, der die Leute zum Buchregal rennen lässt, ja. Also, aber das war damals der Titel. Und dass der Begriff Cool Out tatsächlich als Titel verwendet wurde, außer einmal in einem Aufsatz, das lag am Mabuse Verlag, weil der Huber Verlag hat das Buch nicht weiter vertrieben, die Dissertation. Und der Mabuse Verlag war sehr interessiert an der Publikation. Und da habe ich dann mit dem Lektor darüber gesprochen, den Titel zu verändern. Und deshalb heißt es jetzt Cool Out in der Pflege. Also das Buch heißt jetzt eben so. Und die Theorie, die ich ja schrittweise auch abgeleitet habe aus den Untersuchungen, aus den Studien, ist eben jetzt die Cool-Out-Theorie. Und auf Ihre Frage, wie reagieren Kolleginnen und Kollegen aus der Pflegepraxis? Interessanterweise mit sehr, mit großem Interesse, ich sage deshalb interessanterweise, weil mit den Studien werden ja die Defizite aufgedeckt im Alltag. Und da könnte man ja meinen, oh Gott, das hat so was Anklagendes, etwas Vorwurfsvolles und da könnte man ja auch Missmut erzeugen, wenn man darüber spricht, ja. Aber aus den Studien geht ganz klar hervor, dass die Ursache für die Defizite in der Pflege in allererster Linie aus diesen Bedingungen heraus resultieren. Und das zu hören und das zu durchschauen, ist für Pflegende, die wissen das natürlich alle irgendwie, ja. Aber das auf den Punkt zu bringen und mit den Beschreibungen, wie halten Menschen das aus den Studien, ja, das sozusagen als Folie anzubieten und zu sagen, wie sieht das denn bei euch aus? Ja, und ihr kennt das doch. Und wie reagiert ihr darauf? Und wie erlebt ihr das? Und dann gemeinsam die Frage aufzugreifen, was kann man machen? Man kann natürlich immer sagen, ja, die Bedingungen müssen geändert werden. Das weiß jeder. Ja, und letztlich ist es natürlich auch so. Ja, die Bedingungen müssen geändert werden. Und trotzdem bin ich der Meinung, man kann auch sozusagen im Kleinen beginnen. Und da muss man aber die Frage aufwerfen, wie kann ich das anstellen, ohne die Menschen zu überfrachten, dass sie jetzt nach ihrem
Ja.
Dienst noch irgendwie auf Demonstrationen gehen sollen. Aber darüber können wir auch später nochmal sprechen.
Ja.
Was
Obwohl
wäre
ich
denn für, so, jetzt waren wir beide mit der gleichen Idee. Stefan first, bitteschön.
ganz kurz, Gabi, ich würde da gerne nochmal anknüpfen, weil ich das total spannend finde, was Sie gerade gesagt haben. Und da sehe ich wieder die unterschiedlichen Perspektiven. Ich habe jetzt tatsächlich gedacht, dass, also Sie hatten ja die Befürchtung, dass es etwas Anklagendes haben könnte. Ich aus meiner Perspektive habe gedacht, oh Gott, was müssen die Menschen auch froh sein, dass endlich mal das auch aufgezeigt wird, wie Theorie und Praxis auseinanderklafft und was es mit mir eigentlich macht, dass ich mich immer wieder in diesem Spannungsfeld verhalten muss, auch ein Stück weit, weil das ist das, was ich in der Praxis ganz häufig erlebe, auch wenn ich Krankenhäuser berate und so weiter. dass dann die Pflegenden dort stehen und sagen, ja, die da oben, das stellen die sich immer so einfach vor und wir sollen es so und so machen und das wird dann uns, aber sie sollen mal in der Praxis ankommen, das ist nicht so möglich, wie sich das vorgestellt wird. Und das einmal sichtbar zu machen, das schafft ja auch eine wahnsinnig große Entlastung für die Menschen, dass es jetzt auch noch wissenschaftlich nachgewiesen wird, was es mit uns eigentlich macht als Pflegekräfte.
Ja, das ist in der Tat so und das zeigen auch die Reaktionen und die Kommentare. Und es gab ja jetzt relativ aktuell eine Publika oder einen Beitrag in der Süddeutschen Zeitung. Da hatte Angelika Zegelin, ich weiß nicht, ob Sie das wahrgenommen haben, Angelika Zegelin lag im Krankenhaus, also eine bekannte deutsche Pflegewissenschaftlerin. Und sie beschreibt eben wirklich desaströse Zustände in dem, was sie eben in der Pflege erlebt. Und unter anderem wird dieser Beitrag auch kommentiert mit sehr abfälligen Bemerkungen aus der, also sozusagen Seitenhiebe auf die Pflegewissenschaft, als wäre die Pflegewissenschaft sozusagen der richtige Adressat, um sich mal so ordentlich zu beschweren. Und es wird dann die Theorie, die Karrieretypen, die in ihrem Elfenbeinturm sitzen, das waren Kommentare, die sie auf diesem Beitrag erhalten hat. Und das finde ich sehr, sehr problematisch, ja, weil sich sozusagen vielleicht ein Ärger und die Wut über die Zumutungen in der Praxis, das wird an eine falsche Stelle gerichtet, ja, denn nicht die Pflegewissenschaft ist schuld daran, ja, sondern es sind eben tatsächlich diese strukturellen Bedingungen, die von der Politik natürlich auch sozusagen entwickelt werden, befördert werden. Also diese gesamte Ökonomisierung des Gesundheitswesens in den letzten Jahrzehnten, ja, das ist ja nichts, was aus der Seite der Pflegewissenschaft kam, ja. Also
Ich setze zu der
insofern.
Politik noch kurz eins drauf, und zwar auch noch falscher Lobbyismus, der die Ökonomisierung vorantreibt, forciert diese Rahmenbedingungen.
Und da muss man gucken, wo ist die Macht, ja, wo ist die Macht politisch sich einzubringen, und zwar ja, wirklich mächtig einzubringen. Und an der Stelle, finde ich, ist es unabdingbar, meiner Einschätzung nach, tatsächlich dieses politische Bewusstsein auch bei Pflegenden zu fördern. Und ich weise nochmal darauf hin, Pflegende sind belastet genug und überfrachtet genug. Also das heißt nicht, dass ich jetzt hergehen würde und sagen würde, genau, und ihr müsst euch jetzt mal berufspolitisch engagieren. Das stimmt, ja, aber gleichzeitig kann man das nicht sozusagen nochmal auf alles draufsetzen. Aber die Frage ist eben, inwieweit Pflegeausbildung als Bildungsgang genau sowas mit thematisiert, ja, also Didaktik, fachdidaktische Konzepte, also wie Unterricht, wie Ausbildung gestaltet werden soll, das hat auch immer sozusagen den Anspruch, Mündigkeit, Emanzipation, Mitbestimmungsfähigkeit und so weiter anzubahnen und das noch stärker in den Blick zu nehmen und tatsächlich auf die eigene Situation zu fokussieren. Das halte ich für einen ganz wichtigen Schritt in dem Zusammenhang. Ja.
Jetzt muss ich mal ganz kurz Danke an Sie sagen. Sie haben mich jetzt gerade komplett bestätigt, in dem, wie ich manche Dinge mache mit der Didaktik. Ich liebe ja den konstruktivistischen und phänomenologischen Ansatz. Und ich hätte aber noch angedockt an das Ganze, weil wir hatten vorher die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Die ist ja riesig. Und ich habe immer Ihre Ellipse im Kopf. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal kurz überlegen, die 12 Stufen. Und für mich ist ja immer, und ich sage es bei den Praxisanleitungen, in Vertiefungstagen oder so, regelmäßig die fraglose Übernahme. Die erste Stufe ist ja eigentlich schon der Knackpunkt schlechthin. Und Theorie ist das eine und Praxis das andere. Und das war ganz kurz vorher schon mal so ganz leise angeklungen. Ausbildung und dann kommt der Auszubildende, ist motiviert oder ein neuer Mitarbeitender kommt, ist motiviert, möchte neues Wissen reinbringen. Dann kommen meistens ja so Sätze wie, Nee, das machen wir nicht. Das haben wir schon immer so gemacht. Wir werden das jetzt nicht tun. Also die Alltagspraxistauglichkeit so. Und hier setzt ja für mich schon der Gedanke an, wie kann ich den Theorie-Praxistransfer so gestalten, dass nicht fraglose Übernahme stattfindet oder Ablehnung, damit die Cool-Out-Spirale aus der Theorie oder mit dem theoretischen Konstrukt frühzeitig zu einer, nicht zum Cool-Out, sondern zum Warm-Out wird, nenne ich es jetzt mal so ganz salopp.
Okay, also ich muss mir mal Notizen machen, muss das jetzt nochmal schnell sortieren, ja, was Sie gesagt haben. Ja, zunächst mal muss man festhalten, es geht nicht nur um Theorie- und Praxisdiskrepanz. Wenn man das so betrachtet, das wird ja in der Literatur häufig gemacht. Also es gibt die Theorie-Praxis-Kluft. So, und wenn man denkt, ah, das ist eine Kluft, dann heißt das, da muss man sich annähern. Die Kluft muss kleiner werden, ja. Und da ist die Theorie, die immer sagt, so soll es sein. Und da ist die Praxis, die immer sagt, ah, können wir nicht, wir sind aber hier in Zwängen. Faktisch ist das aber komplizierter, denn auch in der Theorie, bezieht man das auf die Pflegeausbildung, in der Theorie wird schon gefordert, ihr müsst nach ökonomischen Prinzipien handeln. Das lernen die Auszubildenden schon im Unterricht. Also das ist Teil in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, ja. Das heißt also, die Theorie fordert Individualität, Patientenorientierung, Wissenschaftsorientierung und gleichzeitig fordert auch die Theorie, hier, passt mal auf, wir sind hier nicht im Garten Eden, sondern ihr müsst euch auch auskennen in Krankenhausfinanzierung, und so weiter. Und auf der anderen Seite ist auch die Praxis ja nicht nur der Ort, an dem gesagt wird, hier, mach mal schneller, sondern auch die Praxis reklamiert für sich ja diesen Anspruch. Ja, also eine Einrichtung, die sagen würde, wir sind ja ökonomisch orientiert und aus die Maus, das ist ja gar nicht denkbar, ja, sondern Einrichtungen reklamieren für sich ja auch unsere Bewohner oder unsere Patienten. Und sei es, dass es in Leitbildern gefällig an vielen Orten im Eingangsbereich neben den Aufzügen, wo alle Menschen stehen bleiben und sich dann mit dem Leitbild der Einrichtung vertraut machen können. Also insofern ist es mehr als nur Theorie-Praxis-Kluft, die ist zu schließen oder ja, die kleiner zu machen, das Anliegen wäre. Ja? Also das ist das eine. Dann sind Sie auf die Kälteellipse eingegangen, so haben wir das eben genannt, weil wir haben die Reaktionsmuster, die Deutungen der Pflegenden, wie hält man das in seinem Alltag eigentlich aus? Die haben wir über Interviews herausgearbeitet mit der Methode der objektiven Hermeneutik und haben dann eben aus all den Interviews über 200 Kinder, Jugendliche und ich hatte am Anfang 40 Pflegende, also Auszubildende und dann Ausgewählte von denen nochmal nach ihrem Examen, 1,5 Jahre nach ihrem Examen, um zu gucken, reagieren die noch genauso oder reagieren die anders. Dann hatten wir eben diese Deutungen erstmal nur beschrieben. Und dann haben wir uns gefragt, wie das so die Aufgabe von Wissenschaft ist, ja, nicht nur Wissen generieren, sondern eben auch zu systematisieren, um sozusagen voranzuschreiten mit den eigenen Erkenntnissen, ja. So, und dann haben wir geprüft, wodurch unterscheiden sich denn jetzt diese Deutungen genau? Und gibt es da eine Logik? Also natürlich haben wir damals als erstes gesagt, gibt es die besseren und die schlechteren? Natürlich denkt man sofort in solchen Kategorien, wenn es um Moral geht, ja. Aber es gibt nicht die guten und die schlechten, ja, sondern alle Deutungen, die wir gefunden haben, schützen. Und damit sind die erstmal unter dieser Perspektive gleichwertig. Alle schützen vor der Kälte im Alltag, nämlich Kälte, die von den Menschen etwas verlangt, was sie nicht verwirklichen können. Sie sollen das Gute machen, wenn ich jetzt Patientenorientierung als das Gute benenne, ja, und es wird gleichzeitig verhindert. Und das auszuhalten, schützen alle Muster. Die unterscheiden sich, heute würde ich sagen, deutlicher noch, als das damals der Fall war, die unterscheiden sich durch ihr durch ihr Reflexionsniveau. Je weiter die Deutungsmuster oder Reaktionsmuster in dieser Grafik, die wir entwickelt haben, je weiter die in diesem Bogen angesiedelt sind, desto reflektierter ist der Blick der Menschen auf das, was ihnen oder mit ihnen, was ihnen widerfährt. Und es ist, wir haben auch vermieden zu sagen, das sind Stufen oder Phasen, weil wir das gar nicht wissen können, ob man von einer Stufe zur anderen. Wir haben festgestellt, es ein Wechsel der Reaktionsmuster ist möglich, zum Beispiel 1,5 Jahre nach dem Examen, ja, aber der ist nicht notwendig. Und dieser Wechsel kann auch in unterschiedliche Richtungen gehen. Also das vielleicht ganz kurz an dieser Stelle. Und um auf Ihre Frage, Frau Schiller, nochmal zurückzukommen, ja, was müsste man denn jetzt machen? Ja, meine Einschätzung ist, und deshalb bin ich auch heute bei Ihnen, meiner Einschätzung nach ist das Wichtigste, genau darüber aufzuklären. Und zwar schon in der Ausbildung. Und das soll aber nicht, ich will damit nicht sagen, oh Gott, wer fraglos übernimmt, ja, tja, dem ist auch nicht zu helfen. Das ist natürlich Quatsch, ja. Sondern die Deutung der Pflegenden bezieht sich darauf, die sind ja schon an den Patienten interessiert. Das steht vollkommen außer Frage, wenn man die Interviews interpretiert. Aber sie orientieren sich an dem, was im Alltag machbar ist und was so die Gepflogenheiten im Alltag sind. Und da ist das eben so, dann macht man es eben auch so, wenn man auf der Station ist. Also
sind also wieder bei der Vergrößerung von Theorie und Praxis. Da ist die Kluft dann wieder zwischen was sollte und was ist. Ne? Das
ja,
wird
aber
an der Stelle wieder größer.
Aber die Kluft ist ja bei allen groß, weil egal welche Deutung ich habe, heißt das nicht, dass ich den Anspruch verwirklichen kann. Ich kann mit bestimmten Deutungen, bin ich vielleicht anders, bin ich reflektierter, bin ich vielleicht auch motivierter, nochmal zu gucken, was kann ich irgendwie anders machen oder wo sind Nischen oder welche Kompromisse mit allem, was so dazugehört, kann ich eingehen, ja. Der erste Schritt müsste natürlich, und insofern stimmt das, was Sie sagen, fraglose Übernahme, der erste Schritt müsste zunächst mal sein, dafür ein Bewusstsein zu schaffen. Ja? Und nicht ein Bewusstsein zu schaffen, damit ihr nicht mehr fraglos übernehmt, sondern der Blick müsste von oben, ganz von oben sein. Das ist das Spannungsfeld. Da bewegt ihr euch. Und diese Möglichkeiten wurden bis jetzt gefunden, wie Menschen das aushalten. Und das wiederum kann man natürlich als Reflexionsfolie für sich nehmen. Als wir diese Studien durchgeführt haben, und ich habe ja auch während des Studiums und der Promotion und so weiter in der Pflegepraxis gearbeitet, ja, das war mir immer sehr, das war mir einfach immer sehr nah. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Das ist ja wichtig. Wollten Sie wahrscheinlich sagen, oder?
Bitte, was?
Sie wollten wahrscheinlich sagen, das war Ihnen sehr wichtig, dass das von der Praxis für die Praxis über den Schritt der Pflegewissenschaften
ja
transportiert.
Wahrscheinlich wollte ich sowas in der Art sagen.
Genau.
Entschuldigung.
Überhaupt gar kein Problem. Wir gleiten ja schon so ein bisschen gerade raus aus dem, wie ist es überhaupt dazu gekommen und wie ist das Ganze entstanden, hin zu schon ersten Schritten. Was bräuchte es denn jetzt? Und ich würde Sie bitten, damit wir da so einen kleinen Cut auch drin haben zwischen dem einen und jetzt plötzlich in dem, was können wir eigentlich tun? Noch vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, so die letzte, ich sag mal so letzte knapp halbe Stunde, wenn Sie in so in 2, 3 Sätzen einmal zusammenfassen würden, was beschreibt Cool Out genau, dann wären wir Ihnen alle sehr, sehr dankbar.
Eine große Herausforderung. Ja,
ich weiß.
Also, was wir bis jetzt ja besprochen haben, oder was beschreibt Cool Out genau, ja, es beschreibt, wie Menschen, ich beziehe jetzt mal direkt auf die Pflege, wie Pflegende in dem Spannungsfeld ihres Arbeitsalltages, das Spannungsfeld zwischen pflegefachlichem Anspruch und ökonomischen Zwängen und das heißt eben auch Zeitdruck im Alltag, wie sie damit umgehen. Denn die Anforderungen, die an sie gestellt werden, das ist eben die Forderung nach Individualität des einzelnen Patienten beruhenden Bedürfnissen. Welche Pflege braucht er? Welche Unterstützung braucht er, um seine Autonomie wieder zu gewinnen oder zu wahren, zu erhalten? Und auf der anderen Seite dieses Widerspruchs steht eben die Funktionalität im Arbeitsalltag. Und das heißt, alle müssen versorgt werden, immer, egal wie viel oder wenig Leute da sind. Und das ist ein Widerspruch. Ich soll beides machen, patientenorientiert und schnell arbeiten. Und das ist faktisch nicht möglich. Und solange die Bedingungen so sind, wie sie sind, lässt sich dieser Widerspruch nicht auflösen. Menschen gehen mit diesem Widerspruch aber unterschiedlich um und sie deuten ihn unterschiedlich.